herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dickichtgeflüster. Wir sind bei Folge 21 und heute geht es endlich um den Zyklus. Das ist eine Folge, die wir schon ganz lange auf unserem Zettel stehen haben. Einige von euch haben vielleicht mitbekommen, dass wir letztes Jahr, Sabine und ich, eine Umfrage zu dem Thema gemacht haben, war auch recht groß beworben bei O-Sport und es haben auch richtig viele deutsche OLerinnen und OLer teilgenommen. Endlich haben wir es auch geschafft, diese Umfrage auszuwerten. Das heißt, ihr bekommt hier jetzt einen Insight-Einblick in ganz viele Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Und logischerweise haben wir dafür auch Sabine heute als Gästin hier neben mir und Jule wird uns begleiten und noch ihren Input beisteuern. Ja, ich denke, das wird eine sehr spannende Folge. Erstmal hallo.
Hallo, hier ist Jule.
Hallo, hier ist Sabine. Ja, vielleicht fangen wir einfach direkt erstmal damit an, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, die Umfrage zu machen. Und ja, der erste Gedanke, den man haben muss, um die Umfrage zu machen, ist ja erstmal selber auf die Idee zu kommen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Zyklus und der Leistungsfähigkeit im OL geben könnte. Und ich habe die letzten Tage irgendwie nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, wann ich eigentlich auf diesen Gedanken gekommen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Weil ich glaube, dass ich ganz am Anfang, auch in meiner Jugend- und Juniorenzeit, auf jeden Fall andere Themen hatte als die Überlegung, dass es Auswirkungen auf meine Leistungsfähigkeit haben könnte. Sondern dann waren das eher so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so organisatorische Sachen sozusagen. Also, dass man halt seine Hygieneartikel dabei haben muss oder dass ich keine Lust hatte, in der Massendusche zu duschen, weil ich Sorge hatte, dass es tropft oder so. Und ich glaube, das sind die Themen, mit denen man sich eher am Anfang beschäftigt. Und erst relativ spät habe ich dann realisiert, dass es irgendwie Situationen gibt, die sich wiederholen, wenn ich meine Tage habe. Und jetzt im Nachhinein denke ich, wäre es super interessant, mal zu gucken oder herausfinden zu können, ob Situationen, die es in der Jugend gab oder in der Juniorenzeit, auch damit korreliert haben. Naja, als ich das dann aber bemerkt habe, habe ich irgendwie angefangen, mich mit Paula dazu auszutauschen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Impuls für Paula, sich auch damit zu befassen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vorher, ja, mir ging es, glaube ich, ziemlich ähnlich wie dir, dass ich bin einfach gar nicht auf die Idee gekommen. Das war auch in den Medien einfach noch gar nicht präsent, würde ich sagen. Das fing erst so vor, ja, vielleicht 5 Jahren oder so an, würde ich schätzen. Dass man jetzt überall Podcasts dazu findet und Artikel und ja.
Ja, und dann haben wir uns irgendwie mehr darüber unterhalten und haben festgestellt, dass es gar nicht so richtig Informationen dazu gibt. Und was wir halt auch gemerkt haben, ist, also vor allen Dingen ich, dass es irgendwie sehr viele mentale Auswirkungen auch haben kann. Und das ist ja beim OL nochmal spezifisch, weil man immer orientieren muss. Und ich es zum Beispiel teilweise super schwierig finde, meine Fehler zu minimieren oder mich wieder einzulesen. Und dann haben wir angefangen, darüber zu sinnieren, wie man das am besten testen könnte. Und also, wenn irgendwer von euch Sportwissenschaften studiert oder irgendwie in die medizinische Richtung und dazu irgendeine Abschlussarbeit machen will, wir haben ganz viele Ideen, ihr könnt euch jederzeit bei uns melden. Nur wir hatten einfach nicht, ja, die finanziellen Mittel oder die Kapazität, das umzusetzen. Und deswegen ist es am Ende in der Umfrage geendet, um einfach mal so eine subjektive Einschätzung von den Leuten zu bekommen, ja, wie sie die Auswirkungen wahrnehmen.
Ja, also die Liste kannst du mir gerne weiterreichen, auch wenn ich auch sehr viele Ideen habe, aber ja. Ich finde es auf jeden Fall sehr wichtig, dass es da gerade wesentlich mehr drum geht, als, ja, wie Paula schon gesagt hat, ist dann vor 5 Jahren, so würde ich sagen, auch ungefähr das Thema noch wesentlich mehr aufgekommen, so in allen Medien, die es so gibt. Aber ja, mittlerweile wird es halt aus vielen Perspektiven beleuchtet und teilweise ja auch, wie nennt man das, revidiert. Also, dass es quasi gar nicht unbedingt einen Zusammenhang gibt in vielen Fällen, beziehungsweise der sehr individuell ist. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Themen, die noch nicht betrachtet wurden und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ja, ich denke auch, das Interesse an unserer Umfrage, was schon bisschen größer war, als wir erwartet hatten, würde ich sagen. Das zeigt auch, dass da scheinbar das Interesse auch beim OL groß ist auf jeden Fall, obwohl man eben schon viel dazu findet jetzt mittlerweile. Genau, aber wir wollten eben wirklich ganz explizit den Zusammenhang zum OL mal beleuchten.
Ja, das war auch richtig schön irgendwie mitzubekommen in den Kommentaren oder auch später, wenn uns Leute angesprochen haben, irgendwie wie groß das Interesse einerseits war und auch wie unterstützend die Kommentare der Leute waren. Ne? Also, dass uns ganz viele Leute gesagt haben, dass sie es gut finden, dass wir das machen, dass es so ein wichtiges Thema ist. Und auch manche haben in den Kommentaren so, wie soll ich sagen, ihre individuellen Geschichten erzählt. Und dann hat man noch mal mehr gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir das Thema mal ein bisschen in den Fokus rücken. Und das war dann eben auch so ein Ziel von unserer Umfrage, einfach das Thema so ein bisschen dem eine Plattform zu bieten und dass mehr Leute darüber informiert werden und sensibilisiert werden.
Ja, also ich würde auch sagen, dass das Hauptziel unserer Umfrage war, gar nicht so sehr der Erkenntnisgewinn vordergründig, auch wenn das natürlich schon irgendwie die Idee war, dass wir da auch was rausfinden. Aber ja, wie ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr schon länger hört, bin ich ja auch beruflich mit Statistik viel unterwegs. Und habe da dann irgendwie an die Auswertung recht hohen Anspruch gehabt, so für mich selbst. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass das sehr schwer umsetzbar ist. Also wir hatten eben auch beide gar keine Erfahrung so richtig mit dieser Art von Umfragen. Also ich eben eigentlich nur in der Auswertung von Umfragen und auch nicht solche sozialwissenschaftlich angehauchte Umfragen quasi, weil ich eigentlich ja in der Medizin unterwegs bin und da ist das alles irgendwie klarer, nicht so mit Interpretationsspielraum. Da macht man ja eigentlich auch keine Umfragen, sondern das sind eben Medikamentendaten, Symptome, ja, die sehr klar strukturiert sind. Genau, also wir haben sehr schnell uns selber gesagt, dass wir nicht zu anspruchsvoll sein dürfen. Deshalb umso schöner, dass ja, denke ich, schon alleine dieses Ausfüllen der Umfrage für viele einen Anstoß gegeben hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe auch tatsächlich gerade von jüngeren Mädchen einige Rückmeldungen bekommen, dass sie eben vielleicht so ähnlich wie wir damals das erste Mal auf die Idee gekommen sind, dass sie das beobachten könnten für sich. Und vielleicht hilft es eben, dass da der Lernprozess einfach früher beginnt, als es bei uns der Fall war. Ja. Da wäre schon viel erreicht.
Ich glaube, ich fand es auch richtig cool, weil irgendwie vielleicht auch dadurch einfach die Leute untereinander so ein bisschen mehr noch ins Gespräch kommen. Und das hat es irgendwie bei uns früher auch gar nicht gegeben. Also keine Ahnung, bis heute auch noch nicht so viel im Kader auch so, dass man irgendwie drüber redet. Also es wird immer mehr, aber ja. Ja.
Aber hat dir die Umfrage dann auch geholfen, quasi von anderen Perspektiven nochmal aufs Thema zu schauen, Jule? Oder bist du durch deine Sportwissenschaften einfach schon ganz anders geprägt in der Richtung?
Ja, also ich würde nicht sagen unbedingt durchs Studium, aber also ich hatte halt selber für 2 Jahre lang meinen Zyklus nicht, vor ein paar Jahren. Und dann habe ich mich halt damit selber sehr auseinandergesetzt und sehr viel informiert und ja, auch mit fachlichen Personen drüber geredet. Und deswegen, ja, also so an sich, die Perspektiven kannte ich schon, aber ja, natürlich die Fragen jetzt explizit waren dann natürlich nochmal so, dass man sich selber mehr reflektiert hat. Und ja, aber ich war dann auch immer so, also ihr habt ja wirklich sehr viele Symptome auch abgefragt und in welcher Phase und wie und so. Und dann war ich mir auch manchmal unsicher, ob ich das jetzt auch nur lese und dann denke, das ist so, also vom Bias her so ein bisschen. Ja, aber ich habe versucht, das halt natürlich so zu beantworten, wie ich denke, dass es ist und nicht, wie ich denke, dass es sein müsste oder könnte. Genau. Aber war trotzdem auf jeden Fall echt cool, das nochmal bei sich selber so anzuschauen. Ja.
Ja, voll interessant. Also mich würde total interessieren, was du dann verändert hast, damit du den Zyklus quasi wieder bekommst oder dass du wieder in diesen Einklang kommst. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon besprechen wollen oder später.
Ja, vielleicht kommen wir später nochmal aufs Thema, aber ganz generell würde ich sagen, ich habe einfach viel an meinem Lebensstil geändert und ja, versucht, mit meinem Körper zu arbeiten und nicht dagegen. Aber genau, können wir sonst später nochmal drüber reden.
Ja, und wegen der Symptome, also das fand ich auch total verrückt. Also als Paula und ich, wir haben uns ein Wochenende getroffen, um die Umfrage zu planen und haben dann unten bei mir auf dem Sofa gesessen und jeder hat mal so 5 bis 10 Minuten sich hingesetzt und so Symptome notiert, die wir entweder von uns selber kennen oder wo wir halt mitbekommen haben, dass das wichtige Symptome sind. Und das waren so lange Listen, wir haben diese Listen dann getauscht. Und da standen auch teilweise bei Paula Sachen drauf, wo ich wirklich niemals erwartet hätte, dass das mit dem Zyklus zusammenhängt und andersrum, also glaube ich genauso. Und das war total interessant, schon alleine, wo wir beide uns dann mal intensiv damit beschäftigt haben.
Ja. Also es war eben mehr komplett einfach nur so ein Brainstorming, was ja nicht wissenschaftlich fundiert war quasi. Also wir haben ja keine Ahnung, welche von den Symptomen dann wirklich mit dem Zyklus zusammenhängen, aber es gibt ja auch viele eben so, was man eben so hört, was andere zumindest damit verbinden. Und ja, deshalb, also ich kann das gut nachvollziehen, Jule, dass du meintest, dass man da so ein bisschen einen Bias hat. Ich denke, das ist, also klar, weil gerade bei so relativ diffusen Symptomen wie Bauchschmerzen oder so, das eben tritt ja auch aus sehr vielen anderen Gründen auf. Oder Kopfschmerzen noch mehr. Das ist ja wirklich sehr schwierig, da die Ursache zu finden.
Ja.
In dem Einzelfall. Aber ja, wenn es bei genug Leuten den gleichen Zusammenhang gibt, dann ist da vielleicht doch was dran.
Ja, und vor allem, weil ja auch manche Symptome natürlich nicht jeden Zyklus auftreten und ja auch abhängig sind von Stress und allem anderen und so weiter. Ist halt sehr individuell. Aber ich habe, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so richtig reinpasst, aber ich habe jetzt am Wochenende einen Podcast gehört über, also es war so, es ging so darum, wie in der Psychologie definiert wird, was krankhaft ist und was normal. Und da ging es darum, dass es aktuell oder vor ein paar Jahren oder so auch Diskussionen darüber gab wegen dem prämenstruellen Syndrom und dem psychischen Symptom quasi. Und ob man das wirklich als Diagnose jemanden aufdiagnostiziert oder, und diese Haltung kam eher so aus der feministischen Bewegung, dass man es eher so ankreidet, dass das als Erkrankung angesehen wird, weil es quasi fast bei allen Frauen sowieso zum Zyklus dazugehört und damit ja eigentlich natürlich ist. Und das fand ich auch sehr spannend, aber vielleicht nochmal ein anderes Thema.
Ja. Aber ich finde irgendwie, da gibt es auch in letzter Zeit so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, widersprüchliche Aussagen in den Medien, sodass die einen sagen, hast du so PMS-Symptome, also prämenstruelles Syndrom, und dann heißt es, das ist nicht normal, also du kannst da irgendwas gegen tun. Und auf der anderen Seite heißt es wieder, es ist normal. Also ich habe das Gefühl, dass es sowieso noch relativ irgendwie divers diskutiert wird, oder?
Ja. Aber so generell auch so Zyklusgesundheit in Anführungszeichen finde ich halt auch sehr spannend so, weil eigentlich kann man halt schon auch, also würde ich sagen generell, sehr viel auch beeinflussen durch den Lebensstil, aber manche Sachen kannst du halt auch gar nicht beeinflussen. Und dann ist es halt schwierig, so verallgemeinernde Aussagen zu treffen, ob das jetzt natürlich normal ist oder nicht.
Ja, absolut. Also wenn ich so drüber nachdenke, was jetzt auch bei unserer Umfrage so besonders war, oder lassen sich jetzt ja schon schwer allgemeine Aussagen treffen, wobei es schon so ziemlich eindeutig ist, in welchen Phasen die meisten Leute beeinträchtigt sind oder davon profitieren. Aber, oder sich besser fühlen, besser gesagt. Aber was super eindeutig wird, wird einfach, wie individuell das ist, ne? Also wie unterschiedlich die Symptome sind, zu welchen Zeitpunkten sie auftreten. Also das ist einfach nochmal das, was einfach ganz klar ist, oder Paula?
Ja.
Ja, vielleicht kurz nochmal ein Hinweis, bevor wir jetzt komplett auf die Umfrage vielleicht nochmal kommen, beziehungsweise je nachdem, was ihr dazu sagen wollt. Wir haben erst überlegt, ob wir hier nochmal erklären, wie der Menstruationszyklus funktioniert. Aber dann waren wir uns eigentlich einig, dass wir das wahrscheinlich eh nicht so gut erklären können wie irgendwelche Fachpersonen, beziehungsweise viele vielleicht auch einfach schon wissen, um was es geht. Und deswegen würde ich an der Stelle einfach mal einen Podcast empfehlen. Da geht es auch um zyklusbasiertes Training, aber auch generell, wie der Menstruationszyklus aufgebaut ist. Und wer sich dafür interessiert, kann einfach da reinhören. Also ja, der ist von Exercise Inside Out. Und das ist die 4. Folge. Und die heißt Menstruationszyklus und Training mit Laura Sophie Usinger. Also ja, genau. Könnt ihr einfach reinhören, wenn ihr wollt.
Ja, und grundsätzlich haben wir einfach überlegt, dass wir, wenn wir jetzt über den Zyklus reden, so nicht unbedingt die Fachbegriffe benutzen, sondern das unterteilen so ein bisschen, wie wir es in der Umfrage auch gemacht haben, in vor der Blutung, während der Blutung und nach der Blutung, damit es einfach leichter ist zu folgen.
Ja, dann steigen wir doch gleich mal direkt ein. vielleicht für alle, die die Umfrage nicht selbst ausgefüllt haben oder sich nicht erinnern. Wir hatten generell, ich würde sagen, so drei große Themenkomplexe gefragt. Das erste war relativ allgemein, haben wir nach Symptomen gefragt, die so im Monatsverlauf auftreten. Das haben wir tatsächlich auch Männer und Frauen gefragt. Die Männer sollten dann so eine Art Kontrollgruppe sein, einfach um so ein bisschen zu sehen, wie groß da die Variabilität ist zwischen den verschiedenen Symptomen. Weil es hätte auch sein können, dass da einfach gar kein Unterschied so richtig zu sehen ist. War aber definitiv nicht so. Also da konnte man schon deutlich sehen, dass andere Symptome bei Frauen auftraten. Deutlich mehr. Dann das zweite Thema war dann auch relativ OL-spezifisch, haben wir auch Symptome abgefragt oder beziehungsweise Faktoren, wie die beeinflusst werden im Monatsverlauf oder das Gefühl, was die Leute haben. Also sowas wie Konzentrationsfähigkeit, eben auch Fehlerminimierung beim OL, solche Dinge. Und das dritte Thema waren dann noch ein paar Fragen zu wie das Thema kommuniziert, also mit wem man über das Thema redet zum Beispiel, wo mehr Wissen gefragt ist, irgendwelche Themen, die Leute interessant fänden, wenn sie darüber mehr Fortbildungsangebote bekommen könnten. Sowas. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem ersten Thema an, Sabine, oder? Also unser Ziel war letztendlich, wir wollten rausfinden, zum einen mal, was ist die leistungsstärkste und was ist die leistungsschwächste Phase bei Frauen, die menstruieren. Also ich meine, natürlich wissen wir aus der Forschung an sich, was da rauskommen müsste. Aber trotzdem, oder zumindest, ja, was so die allgemeine Annahme ist, aber ob das mit dem Gefühl korreliert, muss ja nicht unbedingt sein. Tatsächlich war ich da auch relativ überrascht, wie groß da die Schwankungen oder die Abweichungen waren. Also an sich ist ja sozusagen in der Forschung schon relativ klar, so rein vom Hormonzustand oder von den Hormonkonzentrationen her, dass eher die erste Hälfte des Zyklus, also ab der Blutung bis zum Eisprung, eher so als die starke Phase angesehen wird. Und die zweite Hälfte des Zyklus eben eher die schwächere Phase. Das war auch in der Umfrage bei der Mehrheit so der Fall. Es gab aber tatsächlich wirklich Leute, die das genau umgedreht empfinden. Und davon ausgehend haben wir dann eben ganz konkrete Symptome abgefragt.
Ja, was ich auch interessant fand, war irgendwie, dass überhaupt die Mehrzahl der Frauen schon ziemlich klar benennen konnte, ob sie diese Schwankungen überhaupt wahrnimmt, ne? Weil da muss man ja auch erstmal auf die Idee kommen, das zu beobachten.
Ja.
Und trotzdem gab es eben auch Leute, denen entweder gar keine Schwankungen aufgefallen sind oder die auch, wir hatten diese Möglichkeit irgendwie, jetzt, wo ich drüber nachdenke, könnte es sein, ne? Und das gab es eben schon auch, und das waren zum Beispiel 15 Leute, die das gesagt haben. Also es ist schon ein nicht ganz so kleiner Teil, der das eben auch so wahrgenommen hat, ne?
Ja, also ich meine, diese Frage bietet recht viel Interpretationsspielraum, weil ich würde jetzt mal vermuten, dass alle ja irgendeinen Unterschied merken, jetzt, ob sie gerade ihre Blutung haben oder nicht. Das ist ja in gewisser Weise auch schon ein Symptom. Also ich schätze, dass Frauen das sehr unterschiedlich interpretiert haben, was jetzt eine Schwankung ist. Genau, also insofern haben wir da wirklich nur so die Tendenz. Aber ja, das fand ich auch spannend, dass das, oder eigentlich entspricht ja auch wieder dem Ziel unserer Umfrage, dass wir da tatsächlich schon so ein bisschen zum Nachdenken anregen konnten. Einfach nur mit dieser Frage.
Ja, und was ich auch witzig fand, ist, wenn man dann die Männer und die Frauen verglichen hat, also wir hatten ja auch das Thema Frieren zum Beispiel. Mhm. Und ich finde, das ist so ein bisschen klischee-mäßig gewesen, dass die Männer auch davon ausgegangen sind, dass Frauen dann zu gewissen Zeitpunkten stärker frieren. Und die Frauen haben das gar nicht so stark wahrgenommen. Also es gab schon ein paar, die davon betroffen sind oder so. Aber da hat man schon an manchen Stellen so richtig gemerkt, dass es so ein paar Themen gibt, die halt irgendwie so, ja, als Klischee existieren und halt manchmal stimmen sie und manchmal stimmen sie eben nicht. Das fand ich auch ganz spannend zu sehen.
Ja, ja, genau. Wir hatten gefragt, wie Männer oder was Männer vermuten, was häufige Symptome bei Frauen sind, die durch den Zyklus beeinflusst sind. Ja.
Gab es noch ein anderes Symptom, wo das, also die Differenz so war?
Also es gab noch, dass Männer zum Beispiel weniger eingeschätzt haben, Rückenschmerzen oder Brustschmerzen oder Blähbauch. Und tatsächlich auch Heißhungerattacken haben sie weniger eingeschätzt, was ich halt bei Heißhunger gar nicht erwartet hätte, weil ich dachte, das ist auch so ein Klischee, was wir quasi erfüllen. Aber ja, dem war scheinbar der Einschätzung der Männer zufolge nicht so. Ja. Mm.
Ich glaube auch, was auch noch recht klassisch war, dass die Stimmungsschwankungen waren auch von Männern ein bisschen stärker eingeschätzt als von Frauen. Aber das finde ich auch ein relativ schwieriges Symptom, so, weil ich konnte das für mich selber nicht so klar beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch vielen anderen so geht. Weil die Stimmung ist einfach von so vielen Sachen abhängig. Ja.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Symptome gucken, die von den Frauen angegeben wurden, dass sie eben häufiger auftreten, dann haben wir das so ein bisschen unterteilt in einerseits körperliche Symptome und andererseits so mehr so emotional-mentale Symptome. Und bei den körperlichen Symptomen war es eben so, dass so ganz klassisch zum Beispiel Unterleibsschmerzen relativ häufig auftreten, aber auch sowas wie Müdigkeit, Blähbauch oder verstärkter Harndrang. Aber also zum Beispiel, was ich eben super interessant fand, weil ich darüber noch nie nachgedacht hatte, war, dass auch Durchfall von tatsächlich über 40% der Leute genannt wurde. Oder eben auch Übelkeit von 15% der Leuten. Und das waren so Aspekte, mit denen ich mich noch nie beschäftigt hatte. Aber das sind ja super viele Leute, die das betrifft. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du an dem Tag irgendwie ein Training absolvieren willst oder einen Wettkampf hast, dann ist das ja definitiv was, was dich total stark beeinträchtigt.
Ja. Ja, andere Symptome, die ja vielleicht auch wichtig fürs Training sind, waren auch noch Krankheitsgefühl, Erkältungssymptome, Kreislaufprobleme. Ich würde sagen, das sind auch alles Sachen, die, mit denen ich mich auf jeden Fall gut identifizieren kann. Also das wären für mich, denke ich, so die wichtigsten Sachen, die mich auch am meisten verunsichert haben, würde ich sagen, bevor ich so den Zusammenhang hergestellt habe, also gerade so ganz früher irgendwie mit, weiß ich nicht, 14, 15, 16, dass ich oft dachte, ich werde krank und dann war es aber eben nur so ein, zwei Tage und dann habe ich immer komplett pausiert mit Training und ja, war wirklich überzeugt, ich werde krank und meistens war es, denke ich, jetzt so rückblickend gesehen, eben einfach so dieser Tag, bevor die Blutung anfing, wo ich jetzt auch Kopfschmerzen habe und so. Wahrscheinlich waren damals die Symptome auch stärker, aber das ist, ja. Aber wie gesagt, betrifft auch wieder nur viele, auf gar keinen Fall alle Frauen. Also das wurde bei der Frage, glaube ich, mit am deutlichsten, dass, ja, da ist das Spektrum wirklich riesig. Also fast jedes Symptom, was wir abgefragt hatten, wurde von einigen genannt.
Da ist auch nochmal super wichtig, was Jule am Anfang gesagt hat, ne? Dass auch bei den Leuten, die das angegeben haben, sicherlich das nicht in jedem Zyklus gleich ist.
Na, vor allem aber jetzt bei dem Symptom, was du gesagt hast, also so Krankheitsgefühl und dass du pausiert hast, von wegen, vielleicht wäre es gar nicht nötig gewesen, weil du hast nur in Anführungszeichen deine Tage bekommen. Aber ich denke mir so, es ist ja schon ein Zeichen vom Körper und also ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich belegt ist. Ich habe aber so eine App, die mir mal sagt, so, auf was ich in dieser Zyklusphase achten kann. Und da steht auch drin, dass man oder dass viele Frauen infektanfälliger sind, wenn sie ihre Tage haben. Und wenn man dann halt, also klar, man muss vielleicht nicht komplett pausieren oder so, aber ich glaube, wenn man sich schon so ein bisschen krank fühlt, kann halt trotzdem passieren, dass wenn man jetzt nicht pausiert ist, dann halt mehr ausbricht quasi. Deswegen, ja, also man darf es vielleicht nicht überdramatisieren, aber ich würde es jetzt auch nicht ignorieren.
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch tatsächlich, also finde ich immer noch schwierig, das zu unterscheiden manchmal. Oder einfach einzuschätzen, wie sehr ich jetzt reduzieren muss. Aber ja, auf jeden Fall, gerade so im Trainingslager oder so, ist es, ja, schon, muss man schon aufpassen, denke ich, dass dann eben nicht nur aus dem Gefühl dann auch sehr schnell wirklich eine echte Erkältung werden kann.
Ja, und dem kann man ja dann auch so ein bisschen vorbeugen. Das geht dann wieder fast in Richtung Lebensstil, Jule, wahrscheinlich, wo du nachher noch ein bisschen mehr zu sagen kannst, ne? Dass man sich dann so ein bisschen anpasst, doch noch mal besser auf Schlaf und Ernährung und so achtet und dann ist so ein kleines Warnsignal. Was ich noch ein wichtiges Symptom fand, aber vielleicht ist da jetzt auch meine subjektive Wahrnehmung besonders, ist Hitzeempfindlichkeit. Weil ich dachte immer, das war so wie bei Paula jetzt mit den Erkältungssymptomen zum Beispiel, dass ich mir das irgendwie einbilde oder so. Und dann hatte ich letztens so ein Buch angefangen zu lesen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein paar kennen, Raw. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie die heißt, Stacey Sims oder so heißt sie. Die auch, ich meine, auf Hawaii Triathlon absolviert hat und eben da so für sich selber innerhalb vom Team so eine Beobachtung vorgenommen hat, dass tatsächlich diejenigen, die eben in den ungünstigen Zyklusphasen sind, viel stärker durch die Hitze beeinträchtigt wurden. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ja, also ich kenne das auf jeden Fall und ich fand das irgendwie total erleichternd, dann mitzubekommen, dass es anderen auch so geht.
Ich habe das krass gemerkt, immer wenn ich so Hitzetraining gemacht habe, dass es viel schwieriger war, in Anführungszeichen, dass es viel härter war in Zyklusphasen, wo die Körpertemperatur sowieso schon höher ist. Ja.
Ja, vielleicht sollten wir das nochmal kurz sagen, ne, dass, Jule, vielleicht kannst du das besser sagen oder korrigier mich im Zweifel, dass in der Phase vor der Blutung dann auch die Körpertemperatur, ich meine, bis zu 0,4 Grad oder so ansteigt, ne?
Genau, Lutealphase ist das, glaube ich. Ich schaue gerade nochmal. Ja, genau. Also Bodytemperatur kann, also Körpertemperatur kann bis, bis 0,3 Grad höher sein. Und Herzfrequenz ist auch teilweise höher. Ja. Und man ist infektanfälliger. Genau. Und, was steht hier noch? Ah ja, der Blutdruck ist teilweise niedriger. Aber es passt ja auch alles so ein bisschen zusammen. Also Kreislauf einfach so ein bisschen durcheinander.
Aber hattest du, als du dann das Hitzetraining gemacht hast, hattest du dann das Gefühl, dass es auch besser wird, dass du in der ungünstigen Phase dann, dass dein Körper sich angepasst hat, dass du besser damit umgehen konntest mit der Zeit?
Schwer zu sagen, weil meistens, also bis jetzt habe ich ja so Hitzeblöcke gemacht von so 3-4 Wochen und das ist halt genau ein Zyklus, also da bin ich immer nur einmal quasi in der Phase gewesen. Und dann, ja, danach habe ich es dann 3 Monate später wieder gemacht, aber da konnte ich, also dann habe ich diesen Unterschied dann nicht gemerkt, aber ja.
Okay. Das hast du dann in Vorbereitung auf einen bestimmten Wettkampf gemacht, oder?
Nee, eher so, also generell als zusätzlichen, ja, in Anführungszeichen Trainingsreiz. Also Wärmebäder so. Okay. Da habe ich es halt hauptsächlich gemerkt. Noch nicht spezifisch auf einen Wettkampf, aber ja, momentan ist es ja sehr warm draußen. Ich bin mir nicht so sicher. Also, ist auch schon eine Weile her, wo wir es gemacht haben. Das heißt, der Effekt hat schon wieder nachgelassen. Aber ich bin mir generell auch nicht so sicher, ob es wirklich was gebracht hat jetzt so im Vergleich. Aber ja. Das war auf jeden Fall ein Punkt, wo mir das gefühlt, also ich habe das schon vorher auch gemerkt, dass man das so die Körpertemperatur höher ist. Aber da ist es einem so noch mal mehr bewusster geworden. Deswegen habe ich das erzählt, ja.
Ja, total spannend irgendwie, finde ich. Weil das ist ja auch was du wirklich gut messen kannst, sicherlich auch.
Ja.
Können wir zu den emotionalen Symptomen übergehen, Paula, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil das sind ja jetzt die Sachen, die uns eigentlich vor allem interessiert haben, also Sabine und mich vor allem, weil das eben so ein bisschen unsere Vermutung war, dass wir gerade beim OL da noch viel mehr Aspekte berücksichtigen sollten als diese reinen körperlichen Symptome, die ja sicherlich mittlerweile eigentlich den meisten geläufig sind, so mehr oder weniger. Wir haben ja auch gesehen, so die klassischen Symptome, die ja auch wirklich größtenteils während der Blutung auftauchen. Also gerade sowas wie Bauchschmerzen. Wir wollten eben so ein bisschen drauf hinaus, dass bei uns eben gerade die Phase direkt vor der Blutung eventuell für einen Wettkampf vielleicht sogar einflussreicher ist als die Blutung selbst, weil da eben bestimmte emotionale und kognitive Auswirkungen bei uns, also in unserer Beobachtung, deutlich stärker waren. Das hat sich auch so ein bisschen bestätigt in der Umfrage. Also wir haben ja generell in der Umfrage jetzt keine Signifikanztests gemacht oder so, um genau, also weil dafür waren einfach die Fragen zu ungenau gestellt. Wir haben zu wenig Faktoren da mit einbezogen, aber es war tatsächlich so, dass neben so klassischen Symptomen wie Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen, schlechte Laune, Heulattacken, gab es eben auch einige Sachen, die wirklich sehr OL-relevant sind und die bei vielen Leuten deutlich häufiger in der Phase vor der Blutung auftauchten oder auch während der Blutung, auf jeden Fall in der zweiten Zyklushälfte. Und das waren insbesondere Selbstzweifel und damit verbunden auch so Kritik nimmt man sich stärker zu Herzen und Antriebslosigkeit, Energielosigkeit. Genau. Also das hat uns gefreut, dass wir da nicht alleine sind mit diesem Gefühl. Klar, es kann jetzt auch sein, dass viele das einfach gar nicht beobachtet hatten vorher und wie Jule meinte am Anfang, dass es auch so ein bisschen da so ein Bias drin ist, aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, auf diese Symptome auch mal zu gucken, weil, ja, wie gesagt, bei uns, wir hatten die Erfahrung gemacht, dass das sehr großen Einfluss haben kann auf die Performance.
Ja, kannst du dich irgendwie an ein Beispiel erinnern, wo du das gemerkt hast, Paula?
Ja, also es ist ein bisschen schwierig, das wirklich zu, ja, eindeutig zurückzuführen auf den Zyklus, weil ich das eben erst seit relativ wenigen Jahren beobachte. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich auf jeden Fall deutlich feststellen können, dass es bei mir wirklich so ist, dass ich irgendwie meine Gedanken deutlich verlangsame, wenn ich wirklich, also so an den schlimmsten Tagen, das ist bei mir meistens so die 2 Tage, bevor die Blutung anfängt. Und beim OL äußert sich das schon sehr krass darin, dass ich einfach deutlich schlechter Fehlerminimierung betreibe. Also dass ich habe da manchmal so Momente, dass ich einfach, wenn ich einen Fehler mache, dann schaltet sich gefühlt mein Gehirn einfach aus. Also so ein typisches Blackout, kennt ja wahrscheinlich jeder OLer, wenn man überpaced. Nur ist es eben an diesen Tagen einfach schon viel, viel früher, also sozusagen bei einem Tempo, wo das eigentlich nicht passieren dürfte. Also das kann auch bei einem komplett lockeren Training einfach passieren. Da stehe ich im Wald rum und weiß gefühlt gar nicht mehr, was ich hier gerade tue, und habe irgendwie null Motivation, mich zu beeilen. Einfach weil jeder Gedanke irgendwie super langsam vorangeht. Dann ist es echt so in einem Schneckentempo, denke ich dann so, okay, zu welchem Posten willst du? Wo warst du zuletzt? Also wirklich in diesem Tempo. Dann kann man sich vorstellen, dass die Fehler da ganz schnell in die Minuten gehen. Selbst wenn eigentlich die Ursache total harmlos war. Also ich stand da wirklich manchmal schon einfach auf dem Weg und habe es nicht hinbekommen, einfach die Karte einzunorden und festzustellen, ob ich nach rechts oder nach links muss. Also im Extremfall. Ja, also es passiert eben, bei mir ist es zum Glück sehr begrenzt, wirklich auf wenige Tage und auch definitiv nicht bei jedem Zyklus. Aber ich würde behaupten, dass das wirklich nicht so sehr an anderen Sachen liegt, sondern schon irgendwie ein recht klarer Zusammenhang da ist, weil ich es wirklich oft beobachtet habe. Ja, und ich glaube, bei dir ist das ein bisschen ähnlich,
ja,
Sabine,
oder? Ja, ich musste gerade so lachen, weil das so ist, wie wenn du meine Gedanken vertonen würdest. Also bei mir ist es aber so, dass es am schlimmsten ist, wenn noch Hitze dazu kommt. Also dann ist manchmal Hopfen und Malz verloren. Also solange ich einfach mit meinem lockeren Tempo diesen Wettkampf absolviere und fehlerfrei bleibe, ist alles gut. Und es muss auch nicht schlimm sein, ne? Das ist ja auch wieder unterschiedlich. Es kann auch sein, dass es klappt mit dem Fehler, aber ich erinnere mich an die Studierenden-WM in Finnland und da war es ja wirklich heiß, also wahrscheinlich hatten da viele Probleme und es war wirklich alles super und dann habe ich so einen super kleinen Fehler gemacht, ne? Also eigentlich überhaupt gar kein Problem und ich habe es nicht hinbekommen. Ich stand da wie so ein Anfänger, so was soll ich denn jetzt machen? Hier ist nicht mein Posten, was mache ich denn jetzt? Und dann ging das so, du könntest Fehlerminimierung machen. Ja, aber was macht man denn da? Was kann ich denn machen? Und dann so, rauslaufen. Ja, aber wohin soll ich denn jetzt rauslaufen? Und das hat einfach ewig gedauert gefühlt. Also das ist richtig komisch. Da kommt man sich richtig blöd vor, finde ich. Und in solchen Situationen hilft es total, wenn man im Nachhinein das so ein bisschen einordnen kann, weil sonst verzweifelt man auch total an seinen Fähigkeiten. Also weiß ich nicht.
Aber ich finde es spannend. Also weil so genau habe ich das bei mir noch nicht festgestellt, aber denkt ihr, das liegt bei euch eher so auch am vielleicht Energielevel oder so Müdigkeit generell, so während man die Menstruation hat? Oder?
Naja, also bei mir ist es ja eindeutig davor, aber trotzdem, also vor der Blutung. Es ist wirklich relativ krass, dass, also sobald die Blutung bei mir anfängt, wird es schon direkt besser. Also das hatte ich eigentlich fast noch nie, dass es dann währenddessen so war. Aber ja, es ist definitiv das Energielevel. Also es ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Nebel im Gehirn quasi, was einfach durch Erschöpfung ist. Also es ist ja vor allem so ein bisschen auch so eine gewisse Lustlosigkeit, dass ich dann halt einfach keine Energie aufbringen kann, um mich ordentlich zu konzentrieren. Und eben solange ich dann in einem Flow bin, funktioniert das noch. Aber sobald man eben irgendwie raus ist aus der Routine, dann wird es irgendwie richtig hart. Also es ist ja eigentlich logisch, einfach, ja, immer wenn man außerhalb der Routine irgendwie agiert, ist es anstrengender für den Kopf. Und das äußert sich dann einfach. Deshalb denke ich auch, also vielleicht um mal konstruktiv damit umzugehen, ist es, glaube ich, also was diese Erkenntnis mir gebracht hat, ist definitiv einfach die Schlussfolgerung, dass ich für solche Momente eben Routinen haben muss. Und das hat auch wirklich in den letzten Jahren schon sehr gut geholfen, dass ich eben einfach dadurch, dass es mir bewusst ist, woran es liegt, dass ich einfach vorher schon, also wenn ich den Wettkampf starte, mir das schon bewusst mache und mir Strategien zurechtlege, also sowas wie einfach nochmal, wenn ich den Gedanken habe, ich habe keine Lust mehr weiterzulaufen, es ist alles egal und alles doof, auf den Kompass gucken. Einordnen, Plan zum nächsten Posten und dann wirklich so Schritt für Schritt. Es ist sicherlich immer gut, das so zu machen, aber es ist einfach nochmal, ja, an solchen Tagen dann einfach viel, viel wichtiger. Und eben von vornherein auch schon aufzupassen, dass ich dann eben vielleicht besser nicht überpace und einfach noch besser, ja, kontrolliert zu laufen.
Ja, ich glaube, was du gesagt hast, ist ja auch sehr wichtig. Also ich glaube, bei vielen Dingen, wo man jetzt sagen würde, okay, in der Phase achte ich besonders darauf oder so, das sind ja alles Sachen, wo man generell eigentlich auch drauf achten möchte oder die einem generell weiterhelfen, entweder einen gesunden Zyklus zu haben oder, keine Ahnung, gut in seinem Leben klarzukommen. Aber so, wenn man halt die Reflexion hat, dass man so selber gemerkt hat, okay, in den Phasen brauche ich das irgendwie mehr, wenn man das vorher weiß, dann kann man sich irgendwie darauf einstellen und dann das nochmal, ja, einfach gesondert im Blick haben. Und ja, ich glaube, dann kann man sich selber eher am besten noch unterstützen.
Du hattest ja auch eben angesprochen mit dem Energielevel, Jule. Und ich musste gerade noch mal an diese Geschichte von der Triathletin denken. Und bei der hatte dann eben geholfen, dass sie sich einfach quasi viel früher im Rennen ihre ganze Energie zugeführt hatte, die sie mitgenommen hat. Und zum Beispiel war es bei mir beim BRL jetzt nach der DM-Mittel auch total heftig. Und ich glaube, ich hätte einfach viel mehr Energie, irgendwie Gels, was weiß ich, irgendwie Riegel, irgendwas mitnehmen müssen. Und vielleicht ist es auch so, dass wir an solchen Tagen dann da noch besser vorsorgen können, gerade bei Langdistanzen.
Hm. Ja, aber da ist halt wieder, sind halt wieder so andere Symptome wie irgendwie Appetitlosigkeit und sowas. Das sind immer so, die vielleicht auch teilweise Leute haben, so die dagegen spielen, so vom Kopf aus. Wenn man es weiß, dann kann man das halt trotzdem machen, auch wenn man eigentlich sich gerade nicht danach fühlt. Ja.
Ja, das stimmt. Das ist auch was ich angefangen habe, dass ich eben an so Tagen, wo ich so merke am Start, ich habe irgendwie keine Energie, dann nehme ich teilweise am Start schon ein Gel. Also gerade bei Mitteldistanzen. Das wirkt ja dann nicht sofort. Also so ein bisschen schon, einfach durch den Zuckerboost. So, aber eigentlich ist das dann perfekt, einfach nach 20 Minuten oder so, dann der Haupteffekt von dem Gel. Und ja, da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Es fördert auch einfach die Konzentrationsfähigkeit.
Ja, und auf der anderen Seite glaube ich, dass, ja, weiß ich natürlich nicht, aber so mein Gefühl, dass halt trotzdem noch einiges auch nicht mit dem Energielevel zusammenhängt, ne? Also, dass wir damit nicht alle Symptome ausbügeln können. Also, weil ich kenne zum Beispiel von mir, dass ich auch Verfolgungswahn kriege. Und als ich jünger war, konnte ich das ja nicht zuordnen. Und dann bin ich immer so durch den Wald gepirscht, wie so ein Detektiv, der irgendwie ständig dachte, da kommt irgendwie irgendwer, der mich verfolgt, rausgesprungen oder ein Wildschwein oder irgendwas und war total damit beschäftigt, mich überhaupt zu trauen, alle Posten anzulaufen im Dickicht oder so. Und inzwischen ist es einfach so, ich weiß, okay, ich drehe mich jetzt gerade schon zum dritten Mal um. In welcher Phase bin ich? Okay, es geht einfach bald los. Und ich glaube, da könnte ich so viel Energie zuführen, wie ich wollte, und es würde nichts bringen. Und solche Symptome haben wir vielleicht auch teilweise.
Das fand ich wirklich sehr spannend, als ich das vorhin gelesen habe in unseren Notizen. Das habe ich noch nie gehört. Das war wirklich, ja, also irgendwie, ich finde es halt super lustig, aber es ist ja auch voll frech, sich darüber lustig zu machen, weil es dich ja wahrscheinlich wirklich beeinträchtigt so, aber das finde ich krass, vor allem, dass es auch noch, dass es an sich, dass du das hast, ist so das eine, aber dass es zyklusabhängig ist, ist noch krasser.
Ja, das ist wirklich witzig. Also das sind so manche Tage, da habe ich auch gar keine Lust, alleine einen langen Lauf zu machen. Also da merke ich richtig, ich habe eigentlich keine Lust. Und dann muss man halt abwägen, ja, sagt man jetzt einfach, gut, dann mache ich einfach ein anderes Training, weil ich mich damit wohler fühle, oder mache ich es halt trotzdem. Aber früher konnte ich das halt gar nicht einordnen, ne? Und dann ist man ja total streng mit sich und denkt sich so, Gott, ist es doch irgendwie bald die EOG oder die J-Walk, du musst doch dafür trainieren, das kann doch jetzt nicht sein, dass du es nicht hinkriegst, hier im Wald irgendwie deine Posten anzulaufen und so. Und da stresst man sich ja ganz anders. Ich habe keine Ahnung, ob es noch Leute gibt, die auch mit Verfolgungswahn zu kämpfen haben. Aber ich hatte heute einen Podcast gehört, da ging es um, wie heißt das denn, wenn du so mit dem Snowboard so Stunts machst und so. Und die meinte eben, dass sie schon beobachtet bei ihren Athletinnen, also es war eine Trainerin, dass die Athletinnen in gewissen Phasen mehr Ängste haben und dann eben ein schlechter Zeitpunkt ist, um neue Tricks zu üben.
Ja.
Und ich meine, das haben, also geht vielleicht schon so ein bisschen in eine ähnlichere Richtung. So. Ja, haben wir jetzt nicht. Wir üben keine Tricks, aber vielleicht gibt es dann einfach mal Situationen, wo man halt mehr Angst hat. So.
Ja, auf jeden Fall. Aber denkst du, es hilft dir dann eher, wenn du dich bewusst in die Situation bringst und merkst, dass die Angst eigentlich nicht begründet ist, also expositionstherapiemäßig, oder ist es eher besser für deine psychische Konstitution, wenn du dann die Situation meidest?
Also es ist auf jeden Fall schlecht, Krimis zu schauen. also ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, es war schon gut, dass ich das immer, also ich habe mich immer dem ausgesetzt und habe einfach das Training gemacht. Und ich glaube, das war schon vielleicht ganz gut. Ich glaube, was der wichtige Aspekt ist, ist, dass man es einordnen kann. Und ich glaube aber auch, dass es vollkommen legitim ist, dann mal das Training irgendwie abzubrechen oder sein zu lassen. Ja, finde ich total schwierig zu beantworten. Ich glaube, die Mischung macht es wahrscheinlich am Ende, ne? Weil wenn man jetzt sich immer dahinter verkriecht sozusagen, dann trainiert man ja auch nicht. Ich jetzt sage, für den Ernstfall klingt das so, als wenn der Verfolger aus dem Busch springt. Aber ich meine damit für den Ernstfall, wenn der Wettkampf an dem Tag ist, ne? Und dann ist es ja auch gut, dass man irgendwie ein bisschen darauf vorbereitet ist, wie man dann damit umgeht und dafür Strategien entwickelt. Und die kann man ja nur entwickeln, wenn man auch im Training sich ab und zu dieser Situation aussetzt. Wobei im Wettkampf mit Adrenalin und so weiter sieht das zum Beispiel dieser Aspekt bei mir ganz anders aus. Also da passiert das jetzt sehr selten.
Okay.
Ja.
Ja, das ist bei mir eigentlich generell bei allen Symptomen so irgendwie. Also bei wirklich ganz wichtigen Wettkämpfen habe ich auch fast noch nie was gemerkt. Also außer vielleicht das mit der Fehlerminimierung, aber das ist auch schwer zu sagen, woran das dann im Einzelfall lag. Also es hatte oft auch sicherlich andere Gründe, irgendwie technische Überforderung oder so. Aber ja, ich denke, dieses Bewusstsein, dass es das sein könnte, das kann manchmal schon helfen, dass man einfach dann richtig reagiert in dem Moment. Vielleicht sogar dann unbewusst sich einfach Strategien angewöhnt, um damit umzugehen. Und dann können letztendlich die Symptome doch durchaus schwächer werden, zumindest gefühlt, weil man einfach nicht mehr drüber nachdenkt. Also so ist es bei mir auch mit diesen langsamen Gedanken, dann hake ich das einfach ab jetzt, weil ich weiß, woran es liegt und konzentriere mich eben einfach auf das Orientieren und überlege nicht mehr, ob ich jetzt am nächsten Posten abbrechen sollte oder nicht, weil ich mir halt einfach vorher überlegt habe, dass ich das nicht mache und ich weiß ja, woran es liegt und ich laufe einfach Posten für Posten und fertig.
Das habe ich letztens bei dem BRL nach der DM Mittel gedacht, wo ich das auch hatte, wo ich am Berg so angefangen habe. Also Berg, es gab ja gar keine Berge in Brandenburg, aber so in einem kleinen Anstieg war ich irgendwie kurz vorm Hyperventilieren und losweinen und dachte so, Gott, was ist denn jetzt los? Und dann dachte ich so, naja, schlechte Phase und konnte das irgendwie ganz anders damit umgehen. Und dann dachte ich so, wieso schafft man das denn jetzt, wo man das irgendwie auf den Zyklus schiebt, damit umzugehen und ansonsten schafft man es nicht, weil es ist ja eigentlich total absurd. Im Wettkampf sollte man einfach eh schaffen, die Situation abzuhaken und das Beste draus zu machen. Aber irgendwie, finde ich, fällt es einem trotzdem leichter, wenn man das in dem Moment so besser zuordnen kann. Zumindest, dass die Option besteht, dass es daran liegen könnte. Sicher weiß man es ja nicht. So.
Gab es sonst noch andere Sachen, die sich aus der Umfrage ergeben haben?
Also es gab noch einen Kommentar, der dazu noch ganz gut passt, den ich irgendwie ganz wichtig fand. Und da hatte eine geschrieben, dass sie auch in der Phase, also dass sie ihre besten Wettkampfresultate erzielt hat, in der Phase während der Blutung. Und ich weiß gar nicht mehr, ob sie sogar dazu geschrieben hatte, trotz Unterleibsschmerzen. Weil sie meinte, dass eben andere Faktoren wichtig sind und ihr Faktor, der ihr geholfen hat, war die richtige Musik vor dem Start.
Ja.
Und das ist ja auch wieder so in Richtung, also ich weiß nicht, ob es in dem Fall jetzt über die Lautsprecher vom Speaker war oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so von der Zielwiese läuft und es kommt genau die richtige Musik und man kommt in so eine Stimmung. Oder ob sie selber die Musik für sich gehört hat, aber dass man eben auch solche Strategien entwickeln kann, die dann, also es ist natürlich abhängig von den Symptomen, weil es gibt sicherlich Leute, die wirklich heftige Symptome haben, wo es vielleicht jegliche Strategie versagen könnte, aber dass es eben dann auch helfen kann, trotzdem seine Bestleistung abzurufen.
Vielleicht um das Thema mit den Symptomen abzuschließen, wir haben, glaube ich, noch gar keine Zahlen genannt so richtig, aber eine Zahl, die, finde ich, schon wichtig ist, ist einfach zur Einordnung. Also es kam bei unserer Umfrage raus, dass über die Hälfte der Frauen sich explizit beim OL stark oder sogar sehr stark vom Zyklus beeinflusst fühlt. Also sehr stark waren 7%. Das ist, denke ich, schon ein ziemlich großer Anteil. Also klar, man sieht auch wieder dieses, manche betrifft es, manche nicht. Aber eben über die Hälfte stark oder sehr stark zeigt eben schon, dass es definitiv ein wichtiges Thema ist. Genau, dann können wir vielleicht noch zu den Nebenthemenkomplexen kommen, die wir noch abgefragt hatten. Wir hatten auch ein bisschen versucht abzufragen, wie viele Frauen verhüten und wie das sich auswirkt. Da muss man unsere Ergebnisse ein bisschen mit Vorsicht betrachten, weil wir vermuten, dass uns die Fragen da nicht so ganz klar genug formuliert waren. Weil wir haben, also es konnten theoretisch alle Frauen diesen Fragebogen zu den Symptomen zum Beispiel beantworten. Und es haben relativ viele das auch ausgefüllt. Und es kam an sich raus, dass auch Frauen, die eine Pille nehmen, starke Schwankungen wahrnehmen und sich auch stark beeinflusst fühlen durch den Zyklus. Was an sich, also wenn das tatsächlich so ist, eine sehr interessante Erkenntnis wäre, finde ich. Allerdings ist es möglich, dass viele von den Frauen das anders interpretiert haben und vielleicht gedacht haben, das bezieht sich auf sozusagen eine Phase, bevor sie die Pille genommen haben, zum Beispiel sozusagen auf ihren natürlichen Zyklus. Also es ist ein bisschen schwer zu sagen.
Vielleicht da auch noch mal was ergänzend. Also ich kenne mich da selber nicht so gut aus, aber heute wurde das in einem anderen Podcast gesagt, wenn das stimmt, dass es so ist, dass zumindest teilweise die Pille suggeriert dem Körper quasi die Phase vor der Blutung über die gesamte Zeit, sodass diese Hochphase, die wir erleben, direkt nach der Blutung quasi ausgebügelt wird. Und wenn wir vielleicht später auch nochmal irgendwie auf die positiven Effekte des Zyklus eingehen, weil gerade sind wir ja super viel auf irgendwie negative Sachen eingegangen, dann fällt quasi diese positive Phase weg, die wir aber auch super gut für unser Training nutzen könnten, so. Und das kommt bestimmt drauf an, was man oder wie man verhütet, was man alles nimmt. Aber das fand ich auf jeden Fall auch super interessant.
Ja, naja, und irgendwie, ja, also die Annahme, die Paula jetzt gerade genannt hat, dass quasi unter dem Zyklus, unter der Pille, so alle Beschwerden, die man mit der Periode und dem Zyklus generell hat, weg sind, basiert ja auf der Annahme, dass der Zyklus eben auch komplett was Negatives ist. Und wie du schon gesagt hast, gibt es ja auch positive Dinge, aber ich finde auch ganz generell, auch mit den negativen Dingen, ist der Zyklus ja voll der gute Marker für die eigene Gesundheit. Und ja, das hat man halt nicht mehr, wenn man die Pille nimmt. Und ja, auch so Sachen, dass halt voll viele trotzdem noch Unterleibsschmerzen haben und so, von vielen FrauenärztInnen wird die Pille ja auch verschrieben, weil sie Schmerzen lindert und bei manchen funktioniert das vielleicht auch, aber es gibt ja halt auch voll viele Nebenwirkungen, die einfach dadurch auftreten können. Und ja. Also ich will jetzt die Pille nicht komplett schlecht reden, aber ich glaube, sie wird ganz oft sehr unbedacht genommen.
Ja. Aber du hast sehr schön die Überleitung gemacht, Jule, zu unserem nächsten Stichpunkt, Zyklusstörungen. Also da haben bei uns ein Drittel der Leute angegeben, dass sie sogar schon Störungen beobachtet haben, ohne eine erkennbare Ursache. Vielleicht magst du noch mal erzählen, wie das bei dir dann war.
Ja, also ich glaube, bei mir ist es halt jetzt keine, also es gab schon eine erkennbare Ursache, deswegen würde ich mich nicht ganz dazu zählen. Aber wie gesagt, ich hatte halt auch so 2 Jahre lang meinen Zyklus nicht. Und das lag, ja, ich denke mal zu 100% daran, dass ich auch Red S hatte, also relatives Energiedefizit im Sport und halt einfach ja, zu wenig Energie meinem Körper zugeführt habe, als dass er sich gedacht hat, okay, ich bereite mich jetzt auch mal noch darauf vor, ein weiteres Lebewesen groß zu ziehen. Genau, deswegen hatte ich meinen Zyklus dann nicht mehr und ich glaube, so andere Sachen wie zu wenig Schlaf, zu viel Stress und so weiter haben da auch noch mit reingespielt. Genau, und dann habe ich versucht, viel an den Dingen zu arbeiten, die ich genannt habe. Und dann hat es aber trotzdem noch mal, ja, eigentlich über ein Jahr gedauert, bis ich mein Zyklus wiederbekommen habe, obwohl ich dann schon die ganze Zeit wirklich sehr darauf geachtet habe, ja, das alles wieder in Einklang zu bringen. Genau.
Das heißt, du hattest dann irgendwie klarere Regeln, wann du schlafen gehst, was du isst oder wie hast du das gemacht?
Ja, was heißt Regeln? Eigentlich habe ich versucht, eher den Druck rauszunehmen für solche Regeln. Also ich glaube, ich habe mir früher halt noch viel mehr Stress gemacht, auch so im Alltag und so, und habe noch bis, keine Ahnung, 0 Uhr da gesessen und irgendwas für die Schule gemacht. Und bin dann irgendwie schon um 6 aufgestanden, weil ich den nächsten Tag so voll geplant hatte, dass ich irgendwie gar keine Zeit hatte, eigentlich noch laufen zu gehen. Aber das war mir jetzt sehr wichtig, das Training. Und dann bin ich halt früh um 6 nüchtern laufen gegangen. Und dann in die Schule und dann, ja, keine Ahnung, habe ich halt erst, keine Ahnung, 2:30 das erste Mal irgendwas gegessen und hab dann, also war dann den ganzen Tag unterwegs und solche Sachen. Und ja, ich glaube, das war alles einfach nicht so gut. Und dann habe ich einfach versucht, halt mehr auf mich zu achten und ja, auch zu lernen, dass es wichtig ist, mal zu chillen.
Genau. Und hast du in der Zeit, wo du das Red-S-Syndrom hattest, dann auch gemerkt, irgendwie, dass du weniger leistungsfähig bist tatsächlich, oder?
Naja, also das ist ja so ein bisschen das Problem am Anfang, dass es eher andersrum ist. Also ja, also ich weiß jetzt nicht, wie tief ich da noch reingehen will, aber ich habe halt auch abgenommen und dann, oder was heißt, ihr gesagt, ich habe, weiß gar nicht, ob ich so krass abgenommen habe, aber auf jeden Fall bin ich ja gewachsen in dem Alter, in der Pubertät halt, und ich habe einfach nicht zugenommen. Und dadurch bist du ja im Ausdauersport auch am Anfang erstmal leistungsfähiger. Aber dann irgendwann war ich einfach, bin immer noch viel verletzt. Und ja, das sind halt so die Spätfolgen. Und das mindert natürlich dann die Leistungsfähigkeit eher. Genau.
Hat man da irgendwie Erfahrung, dass das dann wieder abnimmt mit den Verletzungen und so, oder?
Kommt, glaube ich, ein bisschen sehr individuell, je nachdem, wie lange man das hatte. Also weil wenn du halt deinen Zyklus nicht hast, dann werden ja auch bestimmte Hormone nicht mehr so produziert, wie sie eigentlich sollen. Und dann kann halt die Knochendichte auch abnehmen zum Beispiel. Also es hängt ja, glaube ich, von Östrogen ab. Oder die Knochenproduktion, wie nennt man das? Ja, ungefähr so. Und solche Sachen können halt langfristig sein. Dann kannst du halt Osteoporose kriegen. Und das regeneriert sich sehr, sehr schlecht bis gar nicht. Und genau. Und andere Dinge wie, ja, irgendwie, dass du halt Muskulatur ja abgebaut hast oder ja, irgendwie andere Sachen, die regenerieren sich, denke ich schon, aber es braucht halt seine Zeit, würde ich sagen.
Und hättest du dir irgendwie in der Zeit, oder wie war das mit den Trainern? Irgendwie ist da irgendwer auch drauf aufmerksam geworden? Oder weil du meintest ja auch, dass es früher irgendwie gar nicht so Thema war, Zyklus und zyklusangepasstes Training oder überhaupt alles in die Richtung.
Ja, also ich glaube, am Anfang war mir das gar nicht so bewusst. Eine Zeit lang dachte ich mir dann auch so, ja, eigentlich ganz geil, wenn man seine Tage nicht hat, weil man dann sich auch nicht damit beschäftigen muss, dass man irgendwie Periodenprodukte kauft, die übel teuer sind. Ja, und dann auf jeden Fall, also mein Heimtrainer, also Wieland und Bundestrainer sind dann schon noch auf mich zugekommen und ich war dann auch ja, in ärztlicher Betreuung. Ja, also da wurde schon gehandelt, aber ja, ich glaube, das war auch ein großes Thema. Ja, inwieweit man sich halt damit wohlgefühlt hat. Auf der anderen Seite ist sowas natürlich sehr nötig, dass dann auch sehr schnell irgendjemand einschreitet, der, ja, dem es wichtig ist, dass es einem wieder gut geht. Aber in der Situation ja, fühlt man sich natürlich auch mal so ein bisschen, hat man das Gefühl, dass es eher so, dass, also je nachdem, warum man Red S hat, manchmal auch nicht bewusst, aber bei mir war es so, dass ich eigentlich schon wusste, dass es nicht so gut ist, ich nur nicht das wahrhaben wollte, und in der Situation hat man sich natürlich dann schon so ein bisschen, ja, man wollte halt eigentlich nicht, dass es ein Thema ist, aber es war natürlich ein offensichtliches Thema, und dadurch, dass es dann Leute angesprochen haben, ist es auch zum offensichtlichen Thema geworden, und dann, ja, musste man damit selber erstmal klarkommen, aber prinzipiell ist es natürlich sehr wichtig, dass TrainerInnen da einschreiten, und auch verständlich, dass sie nicht wissen, wie das am besten funktioniert. Genau, aber ich würde sagen, da ist einfach wichtig, halt auch offen und ehrlich von allen Seiten zu kommunizieren und vor allem mit den AthletInnen, die betroffen sind, und nicht so von oben herab, sag ich mal so. Genau.
Ja. Ja, und wahrscheinlich auch einfach, dass das Thema mehr präventiv noch gerade bei jungen Athletinnen thematisiert wird, oder?
Definitiv, ja. Also, ja, ich glaube, es ist halt einfach natürlich, dass sich der Körper auch verändert, so in der Pubertät. Und trotzdem, ja, glaube ich, gibt es halt auch so gewisse Ideale, die man vielleicht versucht, irgendwie auch hinterherzurennen, vor allem in der Pubertät, weil man einfach sehr, oder als Kind, jugendliche Person oder generell, weil man einfach sehr beeinflussbar ist. Und ja, wenn einem dann halt auch noch das Wissen darüber fehlt, wie wichtig das eigentlich ist, dass man gesund ist und gesund bleibt, dann versteckt sich das natürlich nochmal und kann halt auch so innerhalb und zwischen den Athletinnen, glaube ich, auch triggern, wenn man halt nicht drüber redet.
Hm.
Genau. Und ja, wenn man natürlich präventiv arbeitet und sagt, das ist ein wichtiges Thema, dann kann man da, glaube ich, schon viel machen, weil dann auch alle wissen, dass das völlig normal ist.
Hm. Danke, Jule, dass du da so drüber redest. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das ab und zu einfach mal Thema ist und auch jüngere Athletinnen das mitbekommen, dass andere damit ja, zu hadern haben oder hatten.
Ja, aber das ist halt auch so, wie gesagt, sehr schwierig halt, wie man dann trotzdem damit umgeht im Falle davon, dass man als Trainerin zum Beispiel oder Trainer eine Athletin hat, die davon betroffen ist. Also ich glaube, wenn es natürlich unbewusst ist, dass du das ist, dann oder jetzt nicht, weil die Athletin irgendwie das eben bewusst macht, dann ist es vielleicht einfacher, das noch anzusprechen. Aber ja, im anderen Fall, es ist halt einfach sehr persönlich, wie wohl sich auch die Athletin damit fühlt und was grenzenüberschreitend ist und was nicht. Und ja, deswegen kann man halt auch allgemein gesagt nicht so viele Aussagen darüber treffen, was jetzt richtig ist und was falsch. Ja.
Ja, absolut. Also ich denke, das betrifft alle Themen bezüglich Zyklus, die von Seiten der Trainerin irgendwie angesprochen werden. Oder ich glaube, ganz viele sind da verständlicherweise noch unbeholfen, wie man das Ganze angehen kann. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir dann noch weiter abgefragt haben. Was ich super interessant fand, war, dass wir einen Kommentar bekommen haben, der ziemlich persönlich war auch, wo eine Person erzählt hat, dass sie eben im Trainingslager das erste Mal ihre Tage bekommen hat. Und glücklicherweise war es jetzt in dem Fall so, dass sie schon wusste, was passiert und was los ist und das einordnen konnte. Aber sie hat sich halt überhaupt nicht getraut, irgendwen anzusprechen oder nach Binden zu fragen oder so, weil ihr das einfach so peinlich war. Und später war es dann so, dass der Trainer auch das Thema Zyklus irgendwie thematisiert hat. Aber da hat sie so quasi sozusagen formuliert, dass es halt keine Vertrauensperson für sie war, mit der sie drüber reden wollte. Und ich finde, das sind so zwei typische Kommunikationsherausforderungen, die wir haben. Und das eine ist nämlich von Seiten der Athletinnen, die sich vielleicht nicht trauen, das Thema anzusprechen, weil sie eben vielleicht noch in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo man eben nicht offen drüber spricht oder weil sie es auch von anderen Personen nicht erleben, dass sie offen drüber sprechen. Und das zweite ist dann auch aus der Trainerperspektive, gerade wenn es noch ein männlicher Trainer ist, dass man vielleicht super unbeholfen ist, damit umzugehen oder das auch gar nicht auf dem Schirm hat. Wenn man mit Jugendlichen in Trainingslager fährt, dass das halt passieren könnte. Und ja, das zeigt für mich auch nochmal, wie wichtig das einfach ist, dass man nach Möglichkeit eine weibliche Betreuungsperson mit dabei hat. Aber ja, also als wir diesen Kommentar gelesen haben, tat uns das richtig leid, das zu lesen, weil das muss ja total stressig gewesen sein für das arme Mädel.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man, ja, es ist auf jeden Fall auch schwer. Also man kann da jetzt niemandem so direkt einen Vorwurf machen, weil ich glaube, das ist einfach in der, also kann sich ja jeder vorstellen, dass das wahrscheinlich in den meisten anderen Trainingslagern nicht unbedingt anders gelaufen wäre. Aber es ist trotzdem schlecht, dass es so ist. Und ich glaube, ja, da ist es einfach ganz wichtig, dass wir auch Trainer unterstützen, denke ich, wie, um zu lernen, wie sie mit solchen Situationen umgehen können, dass man auch, dass einfach nicht der Einzelne da einfach hilflos ist und sich nicht auch von sich aus nicht traut, da irgendwie das Thema anzusprechen, einfach weil man nicht weiß, wie. Wir haben ja auch ein paar Kommentare bekommen von von Männern, die eben meinten, ja, sie haben ja keine Ahnung davon und ja, würden sich auch wünschen, durchaus da irgendwie Hilfestellung zu bekommen, denke ich. Also habe ich auch so im persönlichen Gespräch dann danach von einigen gespiegelt bekommen. Ja, und ich habe mal so ein bisschen gebrainstormt, was denn so aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung, wenn ich mich zurückerinnere, gerade so in der Jugendzeit, was ich mir da vorstellen würde, was vielleicht Trainern hätte helfen können. Und ich denke, der wichtigste Punkt ist einfach, dass Trainer fundiertes Wissen brauchen über die Vorgänge oder vielleicht auch einfach, um einfach ihre Unsicherheit zu reduzieren. Also das ist erstmal der erste Schritt, dass man das nicht wie so ein, weiß nicht, wie sonst was betrachtet, dass irgendwie so ein ganz, ganz schwieriges, kompliziertes Thema, womit man sich nicht auskennt. Also das finde ich eigentlich immer das schlimmste Ausrede, sozusagen, ja, da kann ich ja gar nichts von wissen. Ich bin ja ein Mann, ich erlebe das ja nicht selbst. Weil ich denke, darum geht es ja überhaupt nicht. Man kann ja auch helfen oder zumindest Verständnis zeigen und eben Athleten unterstützen, ohne irgendwas selbst erlebt zu haben. Also ich meine, es gibt auch Unmengen gute Trainer, die nie selbst Leistungssportler waren oder zumindest nicht auf einem ähnlichen Level gelaufen sind wie vielleicht ihre Athleten. Und das funktioniert ja auch. Warum soll das bei diesem Thema nicht funktionieren? Und ich denke, der Grund, warum es nicht, ja, warum viele sich da scheuen, ist eben einfach, weil das so mit Peinlichkeit irgendwie verbunden ist. Und ich denke, was helfen könnte, ist irgendwie so ein Gesprächsleitfaden vielleicht in der Trainerausbildung an die Hand zu geben, wie man dieses Thema anspricht. Ganz wichtig ist da, denke ich, dass man beim ersten Kontakt mit sehr jungen Athletinnen da nicht zu viel will. Also man sollte nicht direkt nach Verhütung fragen oder nach genauen Symptomen und das im Detail irgendwie diskutieren wollen, sondern der erste Schritt, denke ich, muss immer sein, erstmal die Athletin zu ermutigen, eben auf ihre eigene Einschätzung zu vertrauen und sich selber zu beobachten. Also sowas wie eben, dass man letztendlich auch den Athletinnen Wissen vermittelt und sie dann selber lernen können, das für sich einzuordnen. Also ein Vorschlag, den ich da hätte, wäre zum Beispiel, dass, wenn man das jetzt das Thema das erste Mal ansprechen will, dass man zum Beispiel bei einem Jahresgespräch, was irgendwie in einem entspannten Rahmen ist, wo man ein bisschen Zeit hat, dass man da einfach mal ganz ungezwungen fragt, ob die Athletin ihren Zyklus erfasst oder beobachtet. Also ob ihr sozusagen überhaupt bewusst ist, in welcher Phase sie sich gerade befindet ob sie irgendwie schon mal beobachtet hat, dass es Phasen gibt, an denen ihr ein bestimmtes Training zum Beispiel besonders schwer fällt. Und dann könnte man als Trainer irgendwie ermöglichen, das erstmal akzeptieren sozusagen, dass das das Empfinden ist von der Athletin und dann eben Vorschläge machen, wie man damit umgeht, dass man das Training zum Beispiel nach Gefühl reduzieren darf. Also das, ja, hätte mir, glaube ich, geholfen, dass das so ein, ja, dass das auch von Trainerseite dann ganz klar kommuniziert wird, dass das in Ordnung ist, wenn man sich nicht gut fühlt und auf das Gefühl auch vertrauen darf, sagen. Aber natürlich in einem Rahmen, der am besten vorgegeben ist irgendwie. Also ich habe das einmal gehört von einer anderen Athletin, dass ihr Trainer ihr zum Beispiel so 3 Optionen in den Trainingsplan geschrieben hat, ganz explizit, eben für bestimmte Phasen, also so die Tage, wo sie beobachtet hatte, dass sie manchmal Trainings abbrechen musste, weil sie zu müde war oder so, dann hat sie einfach 3 Optionen und die sind alle 3 okay. Sozusagen eins ist der Optimalfall, wenn sie sich ganz toll fühlt, dann macht sie einfach das harte Training und dann eben, wenn nicht, dann ein bisschen abgeschwächt. Weil dann ist man nicht hilflos als Athletin und muss das Training komplett weglassen, sondern weiß einfach genau, ja, was man machen kann.
Ja, und vor allem kann man vielleicht dann auch so in sich selber hineinhören. Also es kommt natürlich auch darauf an, mit wie alt die Athleten von einem selber sind, wenn man welche trainiert. Aber ja, ich meine, es ist ja auch belegt oder bekannt, dass ja auch Bewegung oder Sport auch helfen kann, Symptome zu reduzieren. Hm. Aber ja, wie du schon richtig gesagt hast, vielleicht trotzdem wichtiger Hinweis, dass es die Option gibt, Sachen anzupassen, wenn das nötig ist und dass das auch, dass es in Ordnung ist, darüber zu reden und nicht, der Plan eben auch der Optimalfall ist und da halt auch Anpassungen getroffen werden können.
Ja. Also ich meine, das ist wieder das Thema, das gilt an sich ja für, also an jedem Tag, nicht nur abhängig vom Zyklus, es gilt ja auch ganz genauso für Erkältungssymptome oder so ähnliche Sachen, Überlastungen. Genau, aber also deshalb, also eigentlich so aus meiner Sicht sollte sozusagen das Thema Zyklus eigentlich ähnlich betrachtet werden wie solche anderen Sachen, dass man wirklich einfach das eigene Gefühl mit einbezieht und beobachtet, auch objektive Kriterien dazu hinzuzieht durchaus. Und dann denke ich, dass, also wenn man das so wirklich mit einbezieht, ganz natürlich, dass sich dann vielleicht sogar von alleine später Gespräche ergeben mit der Athletin, dass wenn man dann diskutiert, zum Beispiel, haben diese angebotenen Optionen im Trainingsplan, hat das funktioniert, war das vielleicht, ja, war sie immer noch überfordert oder musste sie immer noch Trainings abbrechen oder hat das gut funktioniert, und dann kommt man ins Gespräch, ob und kriegt dann auch als Trainer vielleicht gespiegelt eben, ob es irgendwo Probleme gibt oder Fragen oder Interesse eben an noch mehr Optimierung zu dem Thema. Oder eben auch, dass vielleicht kein Bedarf besteht, was durchaus auch bei vielen so ist, dass einfach der Zyklus keine große Rolle spielt.
Ja, ich finde daran auch nochmal ganz wichtig, dass es halt einerseits um das Wohlergehen der Athletin geht, ne, und auch um, also einerseits um Leistungssteigerung, andererseits aber eben auch einfach um Gesundheit und Wohlergehen. Und auf der anderen Seite denke ich auch, dass es aus Trainerperspektive irgendwie wichtig ist und hilfreich. Und zwar kam mir eben noch so ein Gedanke an eine Situation, als ich meinen letzten Check gelaufen bin. Paula kennt die Situation aus diversen Erzählungen, allerdings nicht von mir, sondern das war vorm Start, ich glaube, von der Langdistanz. Und ich würde jetzt sehr gerne wissen, in welcher Phase ich da war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich eher in der schlechten Phase war und einfach emotionaler und sensibler reagiert habe. Und Krafti hat mir vorm Start was gesagt. Ich glaube, es war irgendwas, genieß deinen letzten Lauf als Juniorin. Und ich musste anfangen zu weinen. Und es waren so super wenige Minuten bis zum Start. Und ich glaube, das hat ihn sehr verzweifeln lassen, weil er immer dachte, er hat was Falsches gesagt.
Ja, er hat irgendwann mal gesagt, dass das war einer der schlimmsten Momente in seiner Trainerlaufbahn, weil er echt überzeugt war, dass er dich komplett aus dem Konzept gebracht hat.
Ja, und ich kann mir halt denken, jetzt im Nachhinein, dass das irgendwie eben mit dem Zyklus zusammengehangen haben könnte. Und das wäre natürlich einerseits für mich ganz gut zu wissen gewesen. Ich habe ihm auch gesagt, dass es nicht seine Schuld ist und alles gut ist, weil ich wusste ja, dass ich manchmal emotional bin, auch wenn ich den Zusammenhang nicht hatte. Aber für ihn wäre das ja auch total gut gewesen, das zu wissen, weil man es dann ja ganz anders einordnen kann. Oder dann weiß man vielleicht auch besser, also man kann dann lernen, was sagt man den Athletinnen vor dem Start, in welchen Phasen. So zum Beispiel in der einen Phase sind sie vielleicht übermütiger, dann sagt man ihnen was anderes, wie in der anderen Phase, wo sie vielleicht mehr Selbstzweifel haben oder so. Und insofern denke ich, dass es einfach total viel Optionen gibt für Verbesserungen, wenn Leute offen darüber reden. Also nochmal als Ermutigung an alle, die so ein bisschen Scheu davor haben.
Ja, und ich meine, man kann ja auch als Trainerin oder Trainer, es ist ja nichts Schlimmes dabei, so zu sagen, okay, ich kenne mich damit vielleicht nicht aus, aber lass doch zusammen darüber reden, wie das bei dir ist, dann können wir irgendwie beide davon profitieren. Ja, man muss ja auch vielleicht nicht, also klar, es ist cool, wenn man sich vorher schon damit auseinandersetzt und generell auch sich für das Thema interessiert, weil es halt relevant ist, wenn man mit weiblichen Sportlerinnen zusammenarbeitet. Aber ja, man muss da ja auch nicht, ja, irgendwie so versuchen, alle Podcasts dieser Welt darüber gehört zu haben und dann das Wissen da irgendwie wiederzugeben, weil ja, es ist halt einfach sowieso super individuell und bringt vielleicht manchmal gar nichts. Also klar, wenn man halt ein bisschen Wissen darüber hat und so weiter, aber ich glaube im Idealfall, und das kann man ja wieder auch auf die gesamte Trainerinnen-Athletinnen-Beziehung zurückführen, versucht man ja auch auf seine Athletinnen individuell einzugehen, egal ob männlich oder weiblich oder was dazwischen oder mit welchen Anforderungen auch immer. Und genau, ganz unabhängig auch vom Zyklus.
Ja, und man kann ja auch ganz klar kommunizieren. Ich bin ja oft bei dem Thema ein bisschen unsicher. Wenn du drüber reden willst, können wir drüber reden, aber wir müssen es nicht, ne? Also du kannst ja auch einfach deine Unsicherheit ganz ehrlich sagen und auch Grenzen setzen lassen, die Leute.
Ja, oder sowas wie, ja, du musst ja auch nicht mit mir darüber reden, sondern sonst halt mit einer anderen Person vielleicht, wenn dir das hilft, oder mit Fachpersonen, die halt auch irgendwie, ja, mehr Wissen noch dazu haben.
Was ich mir halt noch gut vorstellen kann, ist eben so die Vorbildfunktion zu nutzen. Also, Paula, wir hatten ja an Silvester schon mal kurz drüber geredet, dass irgendwie zum Beispiel jetzt die im Bundeskader-Kontext, die Elite-Damen, einfach mal zu einem Nachwuchskader-Wochenende mitgehen und da in so einer Art, in so einem gemütlichen Beisammensein so ein bisschen erzählen von ihren Erlebnissen, so ein bisschen wie wir es jetzt machen, quasi nur in einer kleinen Runde. Und dass man dadurch irgendwie so ein bisschen ins Gespräch kommt oder auch quasi die Tür öffnet, dass die jungen Athletinnen auch dann zum Beispiel zu den Elite-Damen gehen können und einfach sich ein bisschen austauschen können, dass einfach dieser Austausch normaler wird. Und Ähnliches könnte man ja auch auf allen Ebenen machen, egal ob Landesebene, Vereinsebene oder so. Das kann ich mir irgendwie auch total gut vorstellen, dass es noch mal was anderes ist, wie wenn es immer von Trainerinnenseite kommt.
Ja. Ja. Ich glaube, so langsam kommen wir sogar zum Ende.
Dann fehlt jetzt aber noch ein Highlight, oder? Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf.
Ja.
Das A oder B-Spiel.
Sabine hat sich was ganz Besonderes ausgedacht.
Okay,
Diesmal
gut.
gibt es Fragen, die wir nicht kennen. Und Jude und ich werden befragt, habe ich gehört.
Ja.
Ui.
Und es sind besondere Fragen.
Darauf war ich nicht vorbereitet. Aber ist auch schön.
Ein bisschen Überraschungsfaktor. Also pass auf, das ist so strukturiert. Wir haben vier Themenblöcke. Und in jedem Themenblock gibt es zwei Unterblöcke mit drei Fragen.
Okay.
Das heißt, wir machen einfach so, dass Paula die ersten drei macht und Julia die zweiten drei. Und der erste Themenblock ist vor der Blutung. Also nochmal, um das einzuordnen, so ein bisschen, das ist ja die Phase, in der die meisten so ein bisschen sich schlechter fühlen, ein bisschen beeinträchtigt sind. Also Paula, Routenwahlkönigin oder Zickzack und Zweifel?
Zickzack und Zweifel.
Bei Fehlern und Kritik, Schulterzucken oder stundenlang grübeln?
Grübeln.
Mehr Schokolade oder mehr Schlaf?
Mehr Schokolade. Leider.
Okay, Jule. Technische Entscheidungen, intuitiv oder völlig überfordert?
Intuitiv.
Riegel in der Tasche, Energiereserve oder Nervennahrung?
Energiereserve.
Trainingsplan einhalten oder Serienmarathon?
Trainingsplan einhalten.
Jetzt kommen wir zu der Phase während der Blutung. Paula. Rennen mit Regelschmerzen, mutig oder unnötig?
Mutig? Komische Frage.
Karte lesen? Wie im Tunnel oder wie durch Milchglas?
Wie im Tunnel.
Laufen mit Blähbauch, Gas geben oder Gas halten?
Gas geben.
Training an, also Jule, Training anpassen oder durchziehen wie immer?
Durchziehen wie immer.
Starker Lauf oder stark überfordert?
Keins von beiden.
Gerade stark überfordert.
Ja, stark überfordert.
Dixie-Warteschlange, Meditation oder innere Panik?
Innere Panik, immer, egal in welcher Zyklusphase.
Okay, nach der Blutung, also in der Phase, in der wir uns meistens besser fühlen. Paula, Eisprung-Boost, Mythos oder Magic?
Magic.
Endorphine oder Größenwahn?
Endorphine.
Extra Krafttraining oder lieber Wettkampftimen?
Extra Krafttraining.
Jule, laufen im Hormon high, alles easy oder überpacen?
Alles easy.
Höhenmeter oder Höhenflug?
Höhenflug.
Intensivtraining oder Technikfeinschliff?
Intensivtraining.
Jetzt kommen wir noch zu einem etwas allgemeineren Block, Paula. Zyklus in Training und Wettkampf berücksichtigen, sinnvoll oder überbewertet?
Sinnvoll.
Nur für Leistungssportler oder interessant für alle?
Für alle.
Tracking-App oder Körpergefühl?
Körpergefühl.
Jule, planen nach Zyklus oder nach Wettkampf?
Wettkampf.
Zyklus mitdenken, neue Freiheit oder zusätzlicher Druck?
Neue Freiheit.
Ihr habt's geschafft. Es war gar nicht so einfach, oder?
Aber es waren voll, waren sehr kreative Fragen, muss ich wirklich sagen. Du kannst dir gerne noch ein paar für uns generell ausdenken, die wir mit reinnehmen können.
Aber nur, wenn ich meinen Kollegen dazu holen kann.
Gerne.
Ja, der liebe ChatGPT hat das gut gemacht mit mir zusammen. Aber was mir dabei aufgefallen ist, was wir jetzt noch nicht thematisiert hatten, ist, Paula, du hast ja auch in letzter Zeit so ein bisschen angefangen, dein Training anzupassen an der einen oder anderen Stelle. Wäre interessant, wenn du das nochmal ein bisschen berichtest, worauf du gerade so achtest oder wenn du experimentierst.
Ja, worauf wir auch noch nicht eingegangen sind, sind die positiven Einflüsse, ist mir ja gerade eingefallen.
Das kannst du jetzt perfekt nutzen.
Ja, genau. Mir ist jetzt nämlich
nach anderthalb
tatsächlich,
Stunden.
Ja. Aber das ist ganz wichtig, weil eigentlich, das tauchte sogar auch in manchen Kommentaren auf. Und ich glaube, das ist auch echt ein sehr wichtiges Thema, weil der Fokus ist meiner Meinung nach viel zu stark oder meine Erfahrung entsprechend zu viel auf der Blutung und zu wenig auf den anderen Phasen quasi. Weil ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, jetzt seit ich mich damit beschäftige, dass bei mir, glaube ich, die positive Phase viel deutlicher ist, so in meinem Empfinden, als die negative. Also sozusagen meine negativen Symptome sind eigentlich relativ harmlos im Vergleich zu anderen, würde ich behaupten. Das heißt, das beeinflusst mich eigentlich außer bei OL-Wettkämpfen relativ wenig im Training. Aber was ich richtig krass merke, ist einfach so ein Boost in der Zyklusmitte. Also es fängt schon so ein bisschen am Anfang des Zyklus an, mit der Blutung eigentlich, aber wird dann eben wirklich sehr deutlich stärker, dass ich einfach manchmal so richtige High-Tage habe, wo ich gefühlt einfach trainieren kann, was ich will und auch bei Wettkämpfen dann richtig gut bin, weil ich einfach so einen Energieüberfluss habe irgendwie, was ich dann eben in der zweiten Hälfte eher nicht habe. Also das ist sozusagen bei mir eigentlich, würde ich sagen, eher die zweite Hälfte ist so relativ konstant, nicht so gut oder einfach normal eigentlich quasi. Und dann habe ich so ein paar richtig gute Tage einfach in der ersten Hälfte. Und das habe ich jetzt angefangen, bewusst zu nutzen, indem ich eben einfach versuche, intensiver zu trainieren in der ersten Phase und vor allem auch mehr Krafttraining zu machen. Das ist ja auch inzwischen schon recht gut erwiesen, dass einfach durch die Hormone bedingt die erste Phase deutlich besser geeignet ist für Krafttraining bei Frauen, weil da das Muskelwachstum einfach besser ist. Und also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das schon so objektiv merke, dass es hilft, es so zu machen. Das muss ich noch länger beobachten, aber es fühlt sich auf jeden Fall viel, viel besser an, weil bisher, also vorher habe ich immer Krafttraining eigentlich recht regelmäßig gemacht, ein bis zweimal in der Woche, so immer montags und freitags und eigentlich den ganzen Zyklus durch und auch immer relativ ähnliche Übungen. Und jetzt mache ich es wirklich sehr bewusst, dass ich in der schlechtesten Phase, in der letzten Woche vor der Blutung einfach das Krafttraining weglasse, beziehungsweise dann nur Stabi-Training mache, also kein Maximalkraft. Und auch so ein bisschen Muskelkater, risikoreiche Einheiten rausstreiche. Also irgendwie einfach noch besser auffasse, dass ich in der schlechten Phase dann es nicht übertreibe, weil ich eben oft dann sehr viel Muskelkater bekommen habe. Und das hat wirklich extrem geholfen. Also ich habe den Zusammenhang einfach früher nie so richtig verstanden, warum ich manchmal von der gleichen Einheit einfach übelsten Muskelkater kriege und manchmal die einfach so durchfloat, bis ich eben gemerkt habe, dass es vielleicht eben nicht nur an der Tagesform liegt, sondern eben auch an den Phasen. Und ja, es funktioniert bisher sehr gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich dadurch insgesamt besser fühle. Also tatsächlich ist es auch, seit ich damit angefangen habe, habe ich das Gefühl, irgendwie die negativen Symptome sind viel weniger geworden. Kann jetzt auch ein bisschen eingebildet sein, weil ich halt so krass drauf achte, aber ja, also ich habe auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl dabei.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch das Wichtigste im Endeffekt. Also ja. Finde ich sehr cool, dass du das ausprobiert hast und ja, ich glaube, viele Dinge, die du da angesprochen hast, kann ich auch bestätigen.
Ja. Das ist halt auch was man relativ einfach, würde ich mal behaupten, so anpassen kann, ne?
Ja. Im Endeffekt schon, ja, wenn man es sich einfach einmal bewusst macht. Und vor allem, man kann es ja auch ausprobieren und wenn es für einen halt nichts ist oder keinen Unterschied macht, dann kann man es ja auch lassen wieder. Ja. Aber finde ich echt cool, dass du es testest gerade.
Ja, ich merke auch manchmal, wenn ich zum Beispiel trainiere und denke so, irgendwie fühlt es sich heute schwer an, sollte ich jetzt besonders stark kämpfen oder lieber nicht, dass ich dann überlege, in welcher Phase bin ich und wie weit gehe ich quasi über die Grenze drüber. Eben so ein bisschen wie was du gesagt hast, dass man die intensiven Einheiten oder die Muskelkatergefahr reduziert, ne?
Ja, weil dieses, also dass die Regeneration so ein bisschen unterschiedlich ist, das merke ich bei mir sehr stark, würde ich behaupten. Ja.
Ja, same. Ja. Ich muss trotzdem auch sagen, dass ich manchmal mich schon so scheiß gefühlt habe und dann kennt man ja auch generell so, dass die Einheit dann viel besser lief als gedacht und manchmal auch viel besser als normal. Aber ja, kann man natürlich trotzdem nicht verallgemeinern.
Ja, aber das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt sozusagen für die Performance im Wettkampf, ne? Also, ja. Wenn du es absolut betrachtest, ist die Zeit oder die Leistung, die du abrufen kannst, muss nicht mal unbedingt schlechter sein. Es fühlt sich halt einfach beschissen an und du bist vielleicht die Woche danach viel erschöpfter, als du es in der Optimalphase wärst. Und in der Optimalphase hättest du so einen Spaß, durch diesen Wald zu fliegen und die Posten anzulaufen und würdest dich total stark fühlen. Aber wahrscheinlich ist der Leistungsunterschied gar nicht immer so groß. Aber wenn es am Ende darum geht, im Training das anzupassen, kann man ja schon der Meinung sein, dass es auch Sinn macht, dass man sich möglichst gut dabei fühlt und möglichst viel erreichen kann. Dann.
Ja, also soweit ich weiß, gibt es auch ja, so sehr evidente Studien, dass eigentlich die VO2 Max zum Beispiel die absolute eigentlich nicht beeinflusst ist von den unterschiedlichen Zyklusphasen. Also ganz generell. Natürlich individuell kann es trotzdem sein und das kann auch relevant für AthletInnen sein, aber so, ich glaube, der Hauptfaktor sind wirklich, wie man es subjektiv wahrnimmt und also bei mir zum Beispiel auf jeden Fall wie Sachen auch wie Regeneration und das sind ja dann auch sehr wichtige Punkte, wie dann im Endeffekt so der Trainingsreiz vielleicht gesetzt werden sollte, damit der optimal wirkt, aber ja, was Wettkämpfe und so weiter angeht, in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich gar nicht so krass beeinflusst.
Ja. Naja, und dann, wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel, wie die jetzt zuhören, überlegen könnten, will ich darauf achten oder nicht, dann ist es ja auch total unterschiedlich, auf welchem Niveau man unterwegs ist. Irgendwie habe ich jetzt letztens einen Podcast gehört, wo einer gesagt hatte, ja, das ist eigentlich ja nur für Leistungssportler und auf dem höchsten Level geht es dann nochmal um die Leistungsanpassung. Und ich persönlich denke aber, dass es schon auch für Hobbysportler interessant sein kann, eben um das Gefühl zu verbessern. Und dass es für Hobbysportler eben auch einfacher sein kann, darauf zu achten, weil wenn ich irgendwie an so einen Kalender von einem Bundeskaderathleten denke, dann ist der ja sehr eng durchgetaktet. Und es ist viel schwieriger, irgendwie vor allen Dingen so die Wochenendaktivitäten auf den Zyklus abzustimmen. Und wenn ich aber ein Hobbyläufer bin und einen regelmäßigen Zyklus habe und mir überlege irgendwie, ja, ich würde gern mal, keine Ahnung, einen Halbmarathon oder einen Marathon laufen und ich verschiedene Möglichkeiten habe, den zu laufen, könnte ich ja schon darauf achten, wann befinde ich mich in welcher Phase, wenn ich einfach quasi die Chancen erhöhen will, dass ich mich an dem Tag einfach besser fühle, so ganz unabhängig von der Zeit, die ich dann laufe.
Ja, und ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema, dass es vielleicht auch einfach generell darum geht, dass man versucht, einen gesunden Einklang mit sich und seinem Zyklus und seiner Gesundheit ja, zu haben und den Einklang irgendwie findet. Und das ist ja auch bei HobbysportlerInnen schon ein wichtiger Punkt, denke ich. Und auch generell, ich glaube, irgendwann vorhin, Sabine, hast du das irgendwie auch so getrennt zwischen Gesundheit und Leistung oder so.
Mhm.
Aber ich würde eigentlich sagen, dass man ja, also der Körper ist halt einfach am leistungsfähigsten, wenn er auch gesund ist, langfristig vor allem. Und deswegen geht das eigentlich immer mit einher, also zusammen.
Ja, absolut.
Hand in Hand und ja. Deswegen würde ich auch voll sagen, dass das eigentlich für jeden interessant ist. Sowas wie Energielevel oder so ist ja auch im Alltag sonst eine interessante Sache, nach der man auch Sachen planen kann, wenn man will. Also auch im Beruf oder in seinem sozialen Leben, wie viel soziale Energie man hat und so weiter.
Ja, absolut. Das wird ja auch immer mehr so ein bisschen Thema irgendwie im beruflichen Alltag. Und ich finde das total interessant. Also ich weiß nicht, ob ihr das in irgendeiner Art und Weise macht. Wenn ich selber Terminvorschläge mache, dann habe ich das schon im Blick so ein bisschen. Vor allen Dingen bei so kritischen Meetings denke ich so, ach, da muss es vielleicht nicht unbedingt sein. Können wir es nicht irgendwie noch eine Woche später machen? Aber natürlich ist das nichts, womit man so leichtfertig argumentieren kann. Aber das ist ja auch was, was irgendwie zunehmend an Bedeutung gewinnt und es gibt schon so ein paar Startups, die das dann ganz anders kommunizieren auch, ne?
Ja.
Zum Ende hätte ich vielleicht noch eine Frage, so ein bisschen als Resümee von der Folge und auch von unserer Umfrage, dass du hast sie ja auch durchgeklickt, Jule, und dich vielleicht deswegen auch noch mal mehr damit beschäftigt. So, was ist für euch die Erkenntnis von dem Ganzen, dass ihr euch mit dem Thema Zyklus und OL mehr befasst habt? Was ist so irgendwie der Aha-Moment oder das, was euch irgendwie am nachhaltigsten beeindruckt hat oder womit ihr jetzt zum Beispiel in Zukunft noch ein bisschen mehr experimentieren wollt, bei euch das beobachten wollt oder das Training anpassen wollt?
Ja, ich glaube, insgesamt zu beschäftigen mit dem Thema ist einfach, ich glaube ganz viel, dass man mehr so in sich reinfühlt und das auch selber bei sich einfach in Anführungszeichen entdecken kann, wie der eigene Körper funktioniert, was einem für Signale sendet und wie man das vor allem auch nutzen kann oder was man machen kann, um den Körper zu unterstützen, sei es mental oder physiologisch. Und ja, einfach dieses Bewusstsein zu schaffen und einfach so dadurch vielleicht Verhaltensweisen sich anzulernen, die einem einfach ein leichteres Leben ermöglichen oder im Endeffekt ja auch einen leistungsfähigeren Körper und Geist. Und was ich vielleicht noch ausprobieren will, so ein bisschen, also vielleicht auch das, was Paula jetzt gesagt hat, mit dem Krafttraining. Also ich mache auch selber Krafttraining, aber bis jetzt ist es noch nicht wirklich an den Zyklus angepasst. Aber ja, dass man das vielleicht nochmal so mehr ins Auge nimmt, beziehungsweise auch sonst einfach Sachen anpasst wie Gewicht oder halt wirklich den Wochentag, dass man dann merkt, okay, heute funktioniert es einfach nicht so, wie es vielleicht soll und macht vielleicht auch nicht so viel Sinn, dass man das dann nochmal verschieben kann vielleicht, ja.
Ja, also ich glaube, ja, es geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Also ich würde sagen, meine Schlussfolgerung ist so ein bisschen, dass ich jetzt durch diese Umfrage und die Beschäftigung gelernt habe, dass man auch weggehen kann wirklich von dem Management der Symptome, was sich ja vor allem auf die negativen Auswirkungen irgendwie fokussiert, dass man irgendwie dass damit irgendwie klarkommen muss. Das ist einfach nur ein kleiner Aspekt und dass es noch so viele andere eigentlich auch Stärken gibt, die wir Frauen haben, die man versuchen sollte zu nutzen, weil es letztendlich auch ein Nachteil ist, wenn man das nicht tut, denke ich, indem man eben seinen eigenen Körper gut kennenlernt und dann mehr rausholen kann aus dem Training. Ja, ich denke, das ist auch so in der allgemeinen Debatte sollte das, denke ich, noch eine größere Rolle spielen, denn nicht so sehr, das ist so negativ zu betrachten. Einfach als quasi so eine Störung. Ja.
Okay, gutes Beispiel gegeben.
Ja, wie sieht's bei dir aus, Sabine?
Ja, also das ist jetzt zwar auch erst nochmal auf das Negative betrachtet, aber mich hat irgendwie am meisten beeindruckt, wie vielfältig die Symptome sind. So. Und hinsichtlich des Positiven habe ich mir irgendwie schon auch überlegt, wenn ich nochmal in die, zum Beispiel in die, wie soll ich das sagen, in die Verlegenheit kommen sollte, irgendwie mal zu versuchen, irgendeine Bestzeit zu laufen. Ich weiß noch nicht, ob das jemals passiert, aber dann würde ich darauf achten, in welcher Phase ich es mache. Also einfach so, einfach dieses Wissen, dass es Sachen gibt, wo es mir wichtig ist, dass es mir gut geht, dann würde ich die einfach in diese Phase legen und das geht jetzt auch übers Training hinaus. Und was ich jetzt irgendwie schon ein bisschen angepasst habe, ist so, es gab irgendwie dieses Jahr zweimal eine Situation, wo ich überlegt habe, ob ich zu einem Wettkampf fahre oder eben nicht. Und das war aber jetzt kein Bundeswettkampf oder so, nichts Wichtiges. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich brauche eigentlich mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. Und dann habe ich in den Kalender geguckt und gedacht, ach, in der Phase wäre es wirklich gut, durchzuschnaufen. Und dann habe ich mich gegen den Wettkampf entschieden. Und ja, nachdem, wie ich mich dann hier zu Hause gefühlt habe, war das wahrscheinlich die sehr richtige Entscheidung. Und einfach das so ein bisschen mehr noch zu berücksichtigen. Und was ich auch super interessant finde, wo noch ganz viel Potenzial ist, ist das Thema Zyklus und Ernährung. Aber das überfordert mich noch ein bisschen, muss ich sagen. Also das fände ich aber total spannend, da noch irgendwie mehr zu lernen so, und mehr zu experimentieren. Ja.
Ja. Same, same.
Vielleicht findet ihr da ja einen Experten für, obwohl ich das Gefühl habe, dass es da echt noch wenig Forschung oder Kenntnisse zu gibt. So.
Beziehungsweise ja, das ist halt, ich glaube, signifikante Studien im Thema Ernährung sind sowieso schon schwierig. Und dann noch Zyklus. Ja, ich glaube, es wird sehr individuell. Aber es sind ja manchmal trotzdem sehr hilfreiche Erkenntnisse.
Aber weißt du was, Jule? Du studierst ja jetzt Sportwissenschaften. Wir haben große Hoffnungen, setzen wir in dich. Also wir können gerne nochmal über die verschiedenen Studienmöglichkeiten sprechen. Nein, Spaß.
Ja, stimmt. Ich habe jetzt irgendwie gar nicht erzählt darüber.
Stimmt, deine Studie.
Ja.
Das kannst du doch
noch. Aber es ist auch nicht so wichtig. Ja, es ist auch nicht so wichtig. Ehrlich gesagt, das ist auch absolut keine signifikanten Ergebnisse werden da rauskommen. Es ist eigentlich nur so ein Seminar, wo wir mal üben sollen, eine Studie durchzuführen und dann so eine Mini-Bachelorarbeit darüber zu schreiben. Aber ja, das ist eigentlich Also das Modul heißt eigentlich auch, oder das Seminar heißt eigentlich auch experimentelle Ernährung, aber eigentlich geht es auch eher um Zyklus und darum, dass wir uns ein Thema raussuchen sollten, was wir spannend finden und dann dazu eine Studie durchführen sollen, aber auch nur mit, ja, ungefähr so 5 bis 15 Personen. Und ja, wir konnten nicht so viele Leute rekrutieren in der Kürze der Zeit. Das heißt, also die beiden weiblichen Personen, ich und noch eine weitere von 3, die andere Person ist männlich, sind auch mit in der Stichprobe drin. genau, aber es geht eigentlich um die Beeinflussung der Sprungkraft im Menstruationszyklus. Mhm. Und da vergleichen wir auch die späte Follikelphase mit der späten Lutealphase und ja, mal sehen, was da rauskommt.
Kannst du ja trotzdem später dann irgendwann mal berichten, das ist ja voll interessant.
Ja, mache ich auf jeden Fall.
Ja, dann können wir auch schon zum Ende kommen und zum Ausblick kommen, oder Paula?
Ja.
Ich wollte nur zu dem Ausblick kommen, dass ja wir uns alle morgen ins Auto setzen und zu J-Walk fahren.
Also alle Sabine und die J-Walk-Teilnehmer, Jule und ich nicht.
Also ganz UL-Deutschland wird dorthin fahren. Also auf jeden Fall haben wir zum Ziel, damit ihr wirklich alle dabei sein könnt, ein paar Podcast-Folgen aufzunehmen. Und ja, die zeitnah online zu stellen, sodass ihr das Ganze verfolgen könnt.
Genau, also im Laufe der nächsten 2 Wochen, besonders in den Tagen, wo die J-Walk läuft, lohnt es sich auch mal extra auf unsere Podcast-Seite zu gehen und zu schauen, ob was es Neues gibt. Weil die Folgen dann nicht nur im Wochen- oder 2-Wochen Abstand kommen, sondern ganz aktuell, tagesaktuell sozusagen optimalerweise.
Da seid ihr ja fleißiger als wir sonst, was auch das Schneiden dann angeht und so weiter.
Ja, mal sehen. Also vielleicht könnt ihr ja auch ein bisschen mitschneiden. Ja, auf jeden Fall wird das sicherlich spannend. Euch wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Experimentieren mit dem Zyklus.
Danke. Ja,
wie auch immer man das nennt, mit dem Zyklustraining.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank, wer bis jetzt dran geblieben ist. Ich glaube, das ist unsere längste Folge. Aber ich glaube, man hat gemerkt, dass wir auch alle viel zu erzählen hatten.
Fortsetzung folgt.
Genau. Ja.
Ja, und wer von euch richtig angefixt ist, den können wir gerne in unsere WhatsApp-Gruppe aufnehmen. Die hat Sabine am Anfang des Jahres ins Leben gerufen. Also es gibt eine OL-WhatsApp-Gruppe zu diesem Thema. Da werden immer interessante Podcasts, Artikel und was auch immer gepostet.
Meistens von Sabine.
Genau. Aber da dürfen alle gerne beitragen. Genau, dann meldet euch einfach bei uns.
Ja, wir freuen uns immer über Zuwachs. Bis dann, macht's gut.
Bis dann, ciao.
Jo, macht's gut.